Es nimmt auf, beide, ja?
Ja. Sinn des Ganzen soll es ja unter anderem sein, eine Zeitraffer über 10 Jahre aufzunehmen. Mhm. Die haben ja in der ersten Pressekonferenz schon gezeigt, die haben auf dem ersten Bild 2100, schlag mich tot, neue Asteroiden.
2104, darunter 7 Erdner. Nein, also hier stand einfach, ich hatte ja schon in anderen Medien gesehen, bis zu 20 Terabyte pro Nacht. Hier ist jetzt die Rede von 30 Terabyte pro Nacht. Aufnahme alle 30 Sekunden. Und der ganze Südhimmel wird alle 3 bis 4 Tage erfasst.
Und das ist, glaube ich, 5 oder 10 Mal schneller als bisherige. Ohne Scheiß finde ich übel spannend, das Ding.
Ja, mega.
Weil das Ding ist auch, weil für mich ist das aus dem Nichts gekommen.
Ich habe vor etlichen Jahren mal was von gehört, aber dann auch schnell wieder verworfen und gar nicht ernst genommen, weil in letzter Zeit sind ja so viele Superlativen aufgeploppt. Ich habe so das Gefühl, dass diese Very Large Telescope und die Extremversionen davon so sehr im Fokus der Presse standen, dass dieses Ding fast untergegangen ist. Auf einmal war es gefühlt da. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht in der Wissenschaftsbubble, ne? Aber es wird sicherlich Berichte darüber gehen, aber es war nicht so präsent wie James Webb und es war nicht so präsent wie das, was die jetzt noch bauen.
Klar, ich meine, James Webb ist halt ein Ding, das haben die ins All geschossen, ne? Also das ist halt nochmal technisch eine ganz andere Herausforderung, ne?
So ein bisschen mehr Nerd-Science, ja.
Ja, wenn da was schief geht, ganz ehrlich, ja, dann holen sie halt nochmal einen Klempner oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auf der Erde.
Der Vorteil da oben ist, sie müssen es nicht kühlen, ne?
Das ist, es kostet aber auch nur Strom.
Ja, ist schon irgendwie interessant. Aber spannend finde ich in letzter Zeit, also dass das alle Projekte, egal welche, ob das jetzt James Webb ist, ob das die unzähligen anderen Teleskope sind, ich finde, es hat dieses ganze Thema Weltall und Forschung, wo kommen wir her, Urknall, was auch immer, steht in den letzten Jahren wieder deutlich mehr im Fokus, als das jetzt vor 10 Jahren gewesen ist.
Ja.
Ist mein subjektives Empfinden. Mag dem geschuldet sein, dass wir uns jetzt selber damit beschäftigen, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene darunter. Aber ich glaube, mir einzureden, dass das jetzt wieder mehr im Fokus ist, als das vielleicht vor 10 Jahren war. Oder ich habe es nicht mitgekriegt, auch das ist möglich.
Nee, ich glaube aber schon, weil das Ding ist halt natürlich, wenn man sich mal anguckt, wie lange diese Projekte laufen, ne? Das erwähnen wir ja gleich auch nochmal, das ist ja Ewigkeiten in Entwicklung sowas. Also die Idee, von der Idee bis zum fertigen Ding dann. Und jetzt im Moment gefühlt werden halt irgendwie alle fertig. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch so an diesem technischen Fortschritt liegt.
Ich weiß es nicht.
Das ist schwierig, glaube ich, zu sagen. Aber
was für mich auch so ein bisschen unverständlich ist, da hatten wir ja auch gestern schon mal kurz im Discord drüber gesprochen. Wenn das, die waren ja Jahrzehnte in der Planung mit diesem Ding. Die haben ja noch gar nicht gewusst vor Jahrzehnten, was wir jetzt an technischen Möglichkeiten haben. Hätten die das doch nach dem damaligen Gedankengut gebaut und daran festgehalten, dann wäre es ja quasi schon beim Entstehen wieder veraltet. Mag sein, dass das ja immer noch alte Technik ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es wirkt zumindest sehr modern. Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob das einfach so ein Ding ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Es sitzt da jemand an seinem Teleskop, ein hochrangiger Wissenschaftler oder Forscher oder was, wird vom Blitz getroffen, sitzt vor seinem eigenen Teleskop und denkt so, ich brauche das in riesig. Ja. Wie kommt es dazu?
Weiß auch nicht. Das finde ich halt auch immer so beeindruckend in der Wissenschaft. Wenn du dir jetzt auch zum Beispiel Hubble mal anguckst. Mhm. Das liefert ja heute immer noch Wahnsinnsbilder. Selbst wenn es jetzt nur 10 Jahre oben wäre.
1990. Inbetriebnahme war Mai 1990. Ja. Wenn ich das richtig sehe, hat man 3 Jahre später dem Ding dann die Brille verpasst.
Aber trotzdem, das sind 35 Jahre Entwicklung, was in der Zeit passiert ist.
Ja, aber rein von den optischen Systemen hat sich ja auch nicht so viel getan. Aber okay, das Hubble ist natürlich auch schon ein Extrembeispiel. Aber verglichen mit heutigen Kameras, die wir haben, ist das bei weitem nicht so modern.
Nein, das auf jeden Fall.
Ja. Und da sieht man einfach mal, was die Optik, die ja hervorragend ist, was das für einen Einfluss hat. Und natürlich ein super Standort. Das ist einfach durch nichts zu ersetzen. Und das zeigen ja diese Weltraumteleskope noch mehr. Umso mehr wundert es mich, dass man solche Vorhaben, wie die jetzt haben dort, dass man das von der Erde aus macht.
Ja, das finde ich auch krass. Aber das ist, glaube ich, auch diesem Zeitraffer-Gedanken da geschuldet, ne? Dass man das alles von Standort Erde halt genau haben möchte.
Ja, ja, gut, aber du hattest ja mal geguckt, die hatten ja fast 300 klare Nächte pro Jahr
an
dem Standort. Ja gut, da können wir nur weit von träumen. Vielleicht erschließt sich deshalb diese Logik dahinter nicht.
Ja, das
aber
kann
ich hätte
sein.
Eigentlich mitgedacht, dass man mehr auf Weltraumteleskope setzt, um diese Schwachstelle auszumerzen.
Thank you.
damit herzlich willkommen zurück.
Aber die zwei vom Feld. Diesmal wieder auf dem Feld in perfekter Sonne.
Heute hört man, glaube ich, mehr Wind als Vögel. Könnte sein, weiß
ich
nicht.
Könnte sein, ich weiß es nicht. Ist relativ windig. Aber wir sitzen mal wieder an unserem alten Beobachtungsplatz. Jetzt, wo die Nächte möglicherweise wieder länger werden oder überhaupt dunkel.
Ja, das ist schon ein anderes Feeling hier, ne?
Ja, also so ein Thema Dunkelheit hatte ich jetzt ewig nicht mehr. Da hatten wir drüber gesprochen, in Schweden, da wurde es ja einfach gar nicht dunkel.
Ich glaube, so viel Licht hat deine Haut noch nie gesehen.
Nein, ne? Ich weiß gar nicht, was los ist, ey. Erstmal so einen Vitamin-D-Schock abgeholt, so um Mitternacht. Ja, ja, aber ich sehne mich wirklich nach dunklen Nächten, um jetzt auch mal wieder endlich am Teleskop zu scheitern.
Ich glaube, wenn der Juli rum ist, dann können wir wieder langsam drüber nachdenken, wenn es dann mal klar ist, dann auch ordentlich aufzubauen, ne?
Gut, dafür geht es ja jetzt mit dem Podcast mit großen Schritten weiter. Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts gibt es bei uns nämlich keine Sommerpause. Hier wird durchgeackert.
Ja, hier wird noch hart gearbeitet.
Wobei es fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil es einfach ein Thema ist, was wir wie bescheuert ohnehin suchten. Gerade aktuell gibt es ja eine Menge Themen, ja, wo wir quasi mit, nicht nur mit den Augen drauf schauen, sondern die dir voll ins Gesicht schlagen, ne? Ja. Wenn du so die Presse und Medien aufschlägst, gerade jetzt. Stichwort Vera Rubin.
Ja, genau. Für mich ist das Thema der heutigen Folge echt so ein bisschen, das, ne, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, so aus dem Nichts gekommen irgendwie.
Ja.
Du hast es vorher schon mal gehört, sagtest du.
Genau.
Aber
plötzlich war es da.
Ja, irgendwie schon, ne?
Vor allem plötzlich war es im Betrieb.
Direkt mit so einem Knaller dann, ne? Also veröffentlichte Bilder und ja, wir dachten, wir nutzen das schöne Wetter heute mal draußen und diese kleine Laberfolge kosmischer Kaffeeklatsch dafür.
Balsam für die Seele?
Genau.
Heute wird wieder gesalbt.
Ja. Euer Wellness-Podcast.
Wellness-Podcast, ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber so drüber reden, das ist schon wie Wunden lecken auch.
Wellness für die Ohren. Thema der heutigen Folge, oder wo wir mal so ein bisschen drüber quatschen wollen, ist das neue Vera-Rubin-Teleskop. Also es wird ausgeschrieben Vera C. Rubin Observatory.
Ja, wollte gerade sagen, ist ja nicht nur das Teleskop, ne? Ist ja alles neu. Ja, das ist dann ja auch in den letzten 2-3 Tagen wieder groß in Medien und Presse gewesen. Und es hat mich tatsächlich ziemlich eiskalt erwischt, muss ich sagen. Also du hast ja vorhin schon angeteasert, ich habe da zwar vor einigen Monaten oder Jahren schon was drüber gelesen, aber auch nur überflogen. Ja. Weil irgendwie ist das ja alles so Superlativen, die einen momentan um die Ohren fliegen, ne? Sei es das James Webb, wo man ständig neue Sachen sieht, sei es, ach, wie hieß das andere Teleskop noch? Ich komme gar nicht drauf. Das, was durch Dinge durchgucken kann. Mann, ey, habe ich jetzt echt so lange in der Sonne gesessen, dass ich jetzt komplett...
Ich bin gerade aber auch bescheuert. Ich weiß genau, was du meinst.
Na, ich frage mal die Regie.
Ja, frag mal kurz. Regie, einmal die Info auf Svens Ohr, bitte.
Ja, kommt.
Es gibt ja noch das Spitzer Weltraumteleskop.
Ja, gut, das ist ein bisschen was älter, ne? Ich meine auch nicht das James Webb.
Jetzt gleich, wenn ich es höre, sagen wir beide,
Ja, da kommen auch schon die ersten Infos rein.
Ja, taufrisch.
Aber es war noch nicht dabei. Ja, kommt jetzt gerade so eine ganze Auflistung rein, quasi als Feldfax.
Ja. Geiler Name für Staffel 2, für die Lava-Folgen.
Feldfax. Aber es ist immer noch nicht dabei.
Faxe vom Feld.
Euklid.
Ja.
Ah, gestartet 1. Juli 2023. Genau, meine Fresse, Euklid meine ich. Also vom Euklid kriegst du viel Infos. Ja. Vom James Webb, von dem, ist das, was ist das, Very Large? Ultra Very Large? Ultra Mega
Very Hyper Large? Very Large. Ich glaube, das ist das Very Large Teleskop in Chile, das, was du meinst, ne?
Ja, das, wo die da die...
Das, was Sebastian aus Lego gebaut hat.
Ja, wo die den Berg skalpiert haben für...
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall kam das aus heiterem Himmel, das aktuelle jetzt. Also gefühlt aus heiterem Himmel, weil plötzlich war es da und plötzlich auch schon im Betrieb.
Ja, vor 2 Tagen war ja erst die Pressekonferenz zu diesem besagten Teleskop oder Observatorium. Und ja, da wurde im Endeffekt dann auch schon echt mit Wahnsinnszahlen und einem ganz tollen Bild um sich geworfen. Aber wir können ja mal so ein bisschen am Anfang starten. Ein paar der Infos sind natürlich aus der aktuellen Pressekonferenz. Wir verlinken das Video dazu mal drunter. Und natürlich auch von der Homepage des Vera Rubin Observatories. Ist echt sehr sehenswert, muss ich sagen. Also das haben die echt gut gemacht. Aber da kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir über die Bilder sprechen. Also dieses Observatorium, das wurde ja in Chile gebaut. Da hat man ja einfach, stand jetzt den besten Himmel auf der Erde.
Ist halt nichts los,
noch. Ja, noch, genau. noch, könnte sich ändern. Steht so in ungefähr 2.500 Metern Höhe, hat dadurch natürlich viel weniger Luftmassen. Das ist halt einfach so das, was Chile mit sich bringt. Nicht nur der dunkle Himmel, sondern auch die Höhe.
Wie ist denn das da? Rennen die da auch mit Sauerstoffgeräten draußen rum? Also, schon auf der Höhe oder war das andere Teleskop noch höher? Also dieses, wo dieses Radioteleskop da hin und her gejuckelt wird?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das auf derselben Höhe ist, aber wenn du da als Ungeübter hin möchtest und längere Zeit da bleiben willst, musst du, glaube ich, so eine Art Höhentraining vorher machen. Also zumindest mal diese, ne, wie am Mount Everest, dass man so hin und her wechselt. Ich glaube, das ist schon ungewohnt, diese Luft.
Ich würde einfach umkippen und dann japsend da rumsabbern, während ich das teuerste Objekt der Welt beobachten könnte. Also ich komme da nicht lebend oben an.
Ja, aber dieser Höhenvorteil spielt dir natürlich auch in die Karten.
Ja, klar.
Angefangen hat das halt mit dem Titel LSST. Oder unter dem Wording war es halt früher bekannt. Das ist halt Large Synoptic Survey Telescope. Ja, seit 2019 wurde es dann halt in Vera Rubin umbenannt. Warum das so ist, das sagen wir gleich auch nochmal.
Aber auch da gibt es scheinbar unterschiedliche Angaben. Ne? Ich habe da gefunden zum LSST, Legacy Survey of Space and Time. Das ist halt dieser 10-Jahres-Zeitraffer über dem südlichen Himmel. Vielleicht gibt es einfach nur verschiedene Übersetzungen und dasselbe ist gemeint. Oder dieses Legacy Survey of Space and Time ist der Projektname. Vielleicht ist es so eine Doppeldeutigkeit, weil das wunderte mich jetzt schon, dass wir da verschiedene Infos zu haben.
Ja, warte mal ganz kurz, lass mich mal einmal, weil das verwirrt mich auch. Also ich gehe mal nochmal auf die offizielle Seite, weil es sind halt, ich habe beide.
Ja, das ist eben das, was mich jetzt gerade stolpern ließ.
Okay, also 2019, das passt auf jeden Fall. Da hat es diesen heutigen Titel halt bekommen. Also es wäre C. Rubin Observatory. Und vorher, und was hat Sugat für einen Namen für LSST?
Legacy Survey of Space and Time. Also übersetzt, Moment, ich will es nicht falsch sagen. Muss da ein bisschen auf dem Feldfax blättern. Übersetzt halt ein 10-Jahres-Zeitraffer des Himmels über dem südlichen Himmel. Ah, okay.
Ja, nee,
okay,
das ist tatsächlich Zufall.
Ja, ich sehe es gerade. Das Vera C. Rubin Observatory, ursprünglich Large Synoptic Survey Teleskop. Ja,
weil ich habe hier nämlich beide Namen.
Ja, ja,
und die
genau.
Sind auch beide auf der Dings angegeben. Und das Projekt heißt, also dieses, ne?
Ja, diese Doppeldeutigkeit. Ja, okay, das finde ich jetzt wirklich spannend. Das hat mich jetzt richtig stolpern lassen.
Ich gerade auch. Ja, also früher bekannt war es, wie gesagt, als LSST. Also Large Synoptic Survey Telescope und wurde dann 2009 umbenannt in Vera C. Rubin Observatory. Das wurde im Endeffekt so über die letzten 11 Jahre gebaut. Also der gesamte Bau hat so 680 Millionen US-Dollar gekostet.
Bis jetzt?
Bis jetzt, genau. Ich habe auch gelesen, dass hier und da noch so ein paar Arbeiten da wohl zu tun sind, aber ja, ne, die wollten das jetzt halt schon mal öffentlich machen. Und was halt auch ganz, ganz spannend ist, dass das teilweise halt auch privat finanziert wurde. Also es ist halt einmal Bill Gates hat tatsächlich auch...
Ich wollte gerade sagen, der ist somit als Größter damit drin, als Privatier. Ne?
Ja, und auch eine sogenannte Simony-Stiftung.
Ja gut, das sagte natürlich auch hier das Simony-Teleskop, ne?
Ja, genau.
Das passt dann ganz gut.
Das sind jetzt erstmal so die groben Daten dazu. Das Ziel des Ganzen ist es halt, so eine 10-jährige Himmelsdurchmusterung zu machen. Wir hatten das ja schon mal in unserer Folge Geschichte der Astrophotografie.
Ja, genau, richtig.
Da fing man ja auch irgendwann an, dann wollte man halt einfach eine Karte des Himmels darstellen. Mhm. Und in dem Fall ist das jetzt tatsächlich wieder etwas Ähnliches. Es ist halt dieses LSST-Projekt, was du gerade schon mal genannt hattest.
Ja.
Da versucht man oder da möchte man in diesen 10 Jahren eine Himmelsdurchmusterung zu machen, aber nicht nur in Bildern, sondern man möchte eine Zeitraffer machen, um dann auch diese Änderung am Himmel, am südlichen Nachthimmel darzustellen. Und das hängt auf jeden Fall stark damit zusammen mit der Namensgeberin des Teleskops.
Du hattest gerade noch was zu den Kosten gesagt. 680
Millionen.
Hast du irgendetwas gefunden? Weil ich habe es nicht gefunden zu den erwarteten jährlichen Betriebskosten. Weil wenn wir gleich ja noch auf diese Technik zu sprechen kommen und was dann natürlich gekühlt wird, dann kann man sich gut vorstellen, dass diese ganze Nummer nicht ganz billig ist. Da wird ja auch nochmal wahrscheinlich die ein oder andere Million drin versenkt werden.
Da gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube, alleine an Stromkosten wirst du da nicht drum rumkommen, wenn du gleich nochmal auf die Technik zu sprechen kommst. Weil das ist ja auch super spannend. Aber dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden.
Nee, ich nehme mich auch nicht. Das hatte mich jetzt nur interessiert.
Ich glaube, dass man da auch nicht vom Hocker kippt. Lassen die das auch erstmal unter Verschluss.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie das selber noch gar nicht so genau wissen.
Nee, da, ja, das.
Also
das
man wird einen groben Plan haben, logisch. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt auf eine Million festmachen kann.
Ich glaube, bei so hohen Investitionskosten spielt das am Ende keine Rolle mehr. Da wird eine Million halt mehr überwiesen. Also.
Ja, aber spannend, ne? Gerade jetzt zu den... Gut, ich will jetzt nicht politisch werden, ne? Aber die USA sind ja auch da drin. Die haben natürlich jetzt, sag ich mal, vom Donald gewisse Einsparungen. Das wird ja so ein Projekt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Ne?
Was das Projekt wahrscheinlich erstmal gerettet hat, diese längere Bauzeit, dass da noch ein anderer Präsident in den USA an der Macht war. Was mich jetzt aber final gewundert hat, muss ich sagen, man hat ja dann auch immer wieder gehört, dass besonders weibliche Wissenschaftlerinnen in den USA so ein bisschen auf der Abschussliste stehen, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Ja, gut. Lass uns nicht zu politisch werden, aber ja, es ist schon interessant, in welche Richtung das geht. Ja.
Dass der Name dann halt so gewählt wurde, das wollte ich damit halt nur sagen. Also Namensgeberin ist ja die Vera Rubin und das kann man ja ganz kurz zusammenfassen, ist halt eine US-Astronomin gewesen und die hat vor allem die Forschung im Bereich der dunklen Materie vorangetrieben. Weil im Endeffekt hat sie sich damals die Andromeda-Galaxie angeguckt, um es ganz einfach zu erklären. Sie hat Sternbewegungen analysiert und dabei ist es halt aufgefallen, dass es physikalisch ein bisschen komisch war, dass die Geschwindigkeit der äußeren Sterne in der Galaxie ziemlich gleich war zu den inneren und das passt halt nicht ganz zusammen. Richtig. Normalerweise, ne, müsste es innen halt schneller passieren, diese Bewegung. Das alles, was man ja so gefühlt nicht erklären kann von diesen Bewegungen, das schiebt man ja so ein bisschen
auf die dunkle Materie.
Genau, das schiebt man ja so ein bisschen auf die dunkle Materie. Und da ist die Wissenschaft ja, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Fragezeichen in dem Bereich. Da ist sie halt eine der Pionierinnen gewesen. Und das ist jetzt halt unter anderem auch das ganz große Ziel. Ich hatte ja, oder wir hatten ja gerade schon mal gesagt, diese Zeitrafferaufnahme, ne, des Nachthimmels. Das Ganze soll ja über 10 Jahre stattfinden und das möchte man damit natürlich noch mal genau untersuchen. Ja, weiterhin hat die sich natürlich ganz stark dafür eingesetzt, dass auch Frauen in der Wissenschaft, damals zur damaligen Zeit war das ja noch was anderes, dass die Fuß fassen konnten. Ne?
Richtig, also ganz spannend dazu fand ich jetzt noch an Fakten, um jetzt den Steckbrief von Vera Rubin noch mal so ein bisschen aufzugreifen, weil ich das halt wichtig finde, warum oder wieso man jetzt gerade das Observatorium danach benannt hat. Geboren ist die im Juli 1928 in Philadelphia, ist jetzt am 25. Dezember 2016 eben auch verstorben. Und das Spezialgebiet war halt Galaxienrotation und dunkle Materie. Und du hast ja schon gesagt, dass die ja in den 70ern dann festgestellt hat, dass sich Sterne in Galaxien halt schneller bewegen als erwartet. Und das halt möglicherweise ein Hinweis auf dunkle Materie ist. Und spannend fand ich aber auch, dass das die erste Frau war, die ja eben offiziell der Zugang zum Mount Paloma Observatorium gewährt wurde. Und das zu der Zeit war, glaube ich, schon was Besonderes.
Ja, das ist ja auch so eine der Adressen in den USA, ne, wenn es um Astronomie geht. Ne?
Ja gut, das fällt halt auf jeder Internetseite, wenn du nach googelst, fällt das halt dann. Ne? Nee, aber das fand ich halt ganz spannend und warum das überhaupt so heißt. Es war schon was Besonderes und schön, dass man eben auch dann solche Menschen ehrt, auch wenn es natürlich zu Lebzeiten vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen wäre.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn sie das erste Bild jetzt gesehen hätte, dann werde ich schon ganz schön stolz.
Jetzt ist mir aber auch wieder eingefallen, in welchem Zusammenhang ich das Teleskop gehört habe. Es gab vor etlichen Jahren schon Berichte, ich gucke halt täglich so ein bisschen auf heise.de. Einfach so ein paar Tech- und Nerd-News. Und da wurde immer gesprochen eben von diesen 3200 Gigapixel-Kamera. Also 3,2 Gigapixel-Riesenkamera. Und jetzt hat es gerade Klick gemacht, dass das ja genau das für das Observatorium da war. In dem Zusammenhang habe ich das gehört. Also nicht in Verbindung mit dem Observatorium, sondern über die Kamera habe ich diese Verbindung da im Prinzip dann
aber das im ist Kopf ja geknüpft. Eigentlich auch schon so eine ganz gute Überleitung, außer du hast jetzt noch was zu
nö, ich denke, das reicht ja auch als ganz, ganz grobe Einleitung.
Aber die Technik ist ja so das.
Ja.
Also, was ein echt.
Da scheppern dir die Superlativen um Ohren.
Das ist halt wirklich absolut beeindruckend. Also. Alleine da die Größe des Spiegels, wir können das ja mal so, ne, diese Hauptaspekte davon einfach mal so Schritt für Schritt durchgehen. Also es ist ja erstmal ein Observatorium und in dem Observatorium findet man jetzt erstmal ganz grob erklärt eine Kamera und ein Teleskop. Jetzt ist das aber keine normale Kamera, sondern es ist halt, also sie wird erstmal LSST-Cam genannt. Und du hast ja gerade schon gesagt, wie viel Pixel?
3,2 Gigapixel.
Ja, und es ist damit die, müsste die größte Kamera sein, also die so astronomisch eingesetzt wird. Vielleicht auch die größte allgemein, das weiß ich jetzt nicht, aber im astronomischen Bereich definitiv.
Ja gut, ist ja auch nicht, dass es jetzt nur ein Sensor ist, sondern ist ja wie so ein Mosaik zusammengesetzt, ne? Wie so Fliegenaugen, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, kann man sich das so grob vorstellen.
Also es sind halt 189 Kamerasensoren, vorgeschaltet sind mehrere Filter. Das können wir gleich auch nochmal ganz grob einmal erwähnen, weil das ist auch nochmal eine kleine Besonderheit.
Also für jeden, der sich so ein bisschen mit den technischen Daten von seinem eigenen Equipment auskennt, da fliegen euch die Löffel weg.
Alleine,
beim Teleskop aber auch.
Ja, genau. Und alleine diesen Durchmesser des finalen insgesamten Chips von 75 Zentimetern ist natürlich auch eine Hausnummer, muss man sagen. Ne? Ja, Bilder erstmal ganz grob kommen so alle 30 Sekunden rein bei der Kamera, wenn die dann am Start ist. Und da rechnen die so mit um die 8 Gigabyte pro Bild, die da so an Datenmenge reinkommt.
Ja, ich glaube, meine Kamera macht 36 MB oder sowas.
Ja, pro so Bild. Ungefähr, da liegen wir. Ja.
Ich meine, beinahe, glaube ich, knapp unter 50, ne? Irgendwie 49 oder sowas. Ja, also da müsste ich nochmal ganz kräftig ins Nass investieren.
Ja. Vor 8 Gigabyte pro Bild.
Ja, vor allen Dingen, was da an Datenmengen zusammenkommen. Ne? Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Also die Datenrate ist halt 20 bis 30 Terabyte pro Nacht. So, Terabyte pro Nacht, das ist eine Menge. Da reicht dann ein Hewlett-Packard-Notebook auch nicht mehr aus.
Da brauchst du schon so einen Superrechner.
Vor allen Dingen auch, was die Netzwerkgeschwindigkeit, das alles wird natürlich über Glasfaser übertragen. Ich hatte vorhin was gelesen von ca. 100 Gigabit pro Sekunde. Da glüht die Leitung.
Ja, es ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man sich diese Zahlen anguckt.
Du hast ja gesagt, da kommen alle 30 Sekunden Bilder rein. Das geht natürlich auch nur, weil da natürlich ein entsprechendes Teleskop noch hinter ist. Ne? Ich habe hier so ein paar Fakten mal. Ich weiß nicht, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Aussprechen von der Teleskopart.
Wie heißt das denn?
Also,
du probierst es erst einmal und dann ich.
Ja, das sind diese Teleskope, die sich echt im privaten Umfeld relativ beschissen kollimieren lassen. Ritchie-Chretien-Teleskop, ist das richtig? Ritchie-Chretien? Ein RC-Teleskop.
Ja, es ist irgendwas,
kannst du es besser?
Es ist irgendwas Französisches. Warte,
irgendwer muss die Menschheit gehasst haben, der das so nennt. Also,
kann man nicht.
Das meinst du, wir können mal versuchen, eine KI das aussprechen zu lassen? Ritchie-Chretien. Das ist wie Worcester-Soße, ne? Also wenn, dann muss man es so völliger überzeugen und mit sehr viel Speed erzählen.
Ich gucke mal, ob man das irgendwie...
Gut, du guckst mal, wie es ausgesprochen wird und ich habe hier nochmal so ein paar Fakten. Also wer so einen Raser für schnell hält, der hat noch nicht das Teleskop gesehen. Das hat Lichtstärke von f1,23. Ja, das erklärt auch, dass da alle 30 Sekunden da irgendein Bild dann reinkommt. Ja, das ganze Ding besteht ja aus drei Spiegeln. Ne? Das ist ja so ein Tertiärspiegel. Ist das so richtig? Ich kann einfach zu blöd.
Primär,
Sekundär,
Tertiär.
Tertiär, ne? Ja, ich habe irgendwie auch nie einen Schrittmacher bei sowas. Auf jeden Fall ist der Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 8,4 Meter. Der Sekundärspiegel, ne? Also für alle, die Umlenkspiegel haben, 3,4 Meter. Und dann hat eine Öffnung von 6,7 Meter und eine Brennweite von 10,3 Meter. Mit einer Lichtstärke von f1,23. Und wer selber halt so Teleskope hat und schon mal aufgebaut hat, das ist ein Riesenviech. Völlig, völlig irre.
Was ja auch beeindruckend ist, das Teleskop in Verbindung mit der Kamera hat ja einen unglaublich großes Gesichtsfeld. Also Gesichtsfeld beschreibt halt in dem Sinne den Bereich am Himmel, den du so abbilden kannst.
Ja, wobei ich das gar nicht mehr so gigantisch finde, aufgrund dessen, dass das ja, sag ich mal, du hast sehr viel Sensorgröße und hast trotz 10,3 Meter Brennweite, was eine Menge ist, ein relativ großes Feld. Ne? Wir sprechen von 40 mal Vollmondfläche in etwa.
45 sind ja irgendwie so um den Dreh. Ja.
Aber das finde ich jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das gar nicht so extrem groß.
Die Verbindung von Kamera und Teleskop ist halt irgendwie so...
Ja, man vergisst das immer, ne? Was so die Kamerasensorgröße doch eine Auswirkung auf das Bildfeld hat. Und das ist ja immer so dieses Spannende, was wir ja festgestellt haben mit meinem alten Equipment und deinem, dass das ein ähnliches Gesichtsfeld hat, obwohl das komplett unterschiedliche Kamera und Optiken waren. Ne? Also es macht dieses Zusammenspiel macht halt unfassbar viel aus. Jetzt kommt's.
Ritchie-Chretien.
Ich verstehe Chretien oder so. Wir sind einfach nicht in der Lage, das richtig auszusprechen. Also ich zumindest nicht.
Ja, aber dieses Zusammenspiel und gerade zu der Technik, guckt euch die Bilder an, die wir unten drauf verlinken, unter der Folge. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Einfach dieses Ganze, alleine wie diese Kabel und Leitungen an diesem Teleskop und der Kamera verlegt sind, das ist wirklich großes
ja, da
Kino.
Ist, das lässt jedes Elektriker und Nerdherz höher spiegeln. Also da ist nichts krumm und schief. Wenn ich mir unsere Teleskope aufgehoben, ja, dann hängen da halt so ein paar Lappen und Kabel runter und da ist halt super perfekt. Das macht schon Bock beim Angucken.
Und was ihr euch in dem Zusammenhang mal anschauen solltet, es gibt so eine schöne Explosionszeichnung, gerade von Kamera und diesen Filterpaket davor. Also es sind halt 6 verschiedene Filter. Jeder dieser Filter hat halt einen unglaublich großen Durchmesser, sind halt auch wieder so ungefähr um die 70 Zentimeter. Und schaut euch mal an, wie diese Technik ist. Das ist nicht, wie man das von Filterrädern eigentlich kennt, dass sie wie so ein, sieht ja manchmal aus wie so ein Revolvermagazin, ne, dass das so durchdreht. Ja, ja. Also mir zumindest ist noch nicht ganz so klar, wie das funktionieren soll, weil sie so gefühlt geklappt werden müssten. Ne, du hattest das vorhin einmal so beschrieben.
Ja, zumindest sah das so aus. Also dass das nicht wie bei so einem Filterrad so ein riesenrundes Ding ist, sondern es ist quasi wie so ein Rondell, wo dann die Spiegel, die Filter einzeln halt runterklappen. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation, ob das jetzt wirklich so ist. Ich weiß nicht, es sah auf dieser Zeichnung zumindest so aus.
Ja, aber das lohnt sich wirklich, das mal anzugucken von der Technik und diesem Zusammenbau, weil ich das, also das finde ich...
Ja, überleg mal, was die sonst für ein Filterrad machen müssten.
Ja, das ist wahrscheinlich
das ist
auch
wahrscheinlich
dem geschuldet, ja.
Dem geschuldet einfach, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Ich meine, bei so einem Filterrad hast du einen Drehmotor verglichen. Und damit musst du ja, sag ich mal, ich nehme an, pro Spiegel 1-2 Motoren haben, die das klappen. Und deswegen wird man das im Amateurbereich vermutlich als Filterrad eher haben.
Es kann auch irgendeinen Grund haben mit irgendeiner, dass es genau, also eine höhere Genauigkeit hat, einfach von der Ausrichtung. Ne, dass
kann
der
sein,
Spiegel,
ja.
Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall
das
wirklich
ja
mal interessant.
Dem Zufall überlassen.
Ja, genau. Sich das anzugucken. Und was ich auch ganz spannend fand, ist dieser Aufbau von dem Teleskop. Weil wenn ihr euch jetzt mal das Bild anguckt, wie dieses Teleskop an diesem Hang oder an diesem Berg da steht.
Die Blechente.
Die Blechente, ja. Oder diese Betonente. Sieht halt wirklich aus wie eine Ente von oben. Und wenn man sich mal anguckt, das ist nicht einfach nur diese so eine Art Kuppel oder Observatoriumsbereich, der dann halt auffährt und das Teleskop halt nach außen blicken lässt. Sondern man hat halt hinten noch so ein langgezogenes Gebäude. Und da sind wohl, ist halt wohl einmal so ein ja, man nennt es, glaube ich, Reinraum dahinter, wo das dann wirklich gesäubert werden kann. Und halt auch nochmal ein Raum, wo gegebenenfalls diese Spiegel nochmal neu bedampft werden können.
Ich hoffe, man kriegt da noch mehr Details so mit. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die gewisse Vorkehrungen haben, Gebläse oder was auch immer, einfach nur der permanent was über den Spiegel geht, um Staub zu reduzieren. Also vermutlich. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass wir da noch mehr Infos zu kriegen. Das wäre halt schon spannend. Aber noch spannender ist natürlich so diese ersten Bilder, oder?
Ja.
Wolltest du da schon drüber sprechen?
Ja, ich glaube, so zu der Technik an sich ist es das. Du hattest, glaube ich, vorhin noch einmal was zur Kühlung der Kamera gesagt. Oder des ganzen Systems.
Das Ganze wird durch ein kryogenes Kühlsystem aktiv auf etwa minus 100 Grad gekühlt durch flüssigen Stickstoff bzw. kalter gasförmiger Stickstoff. Und alle 189 CCDs befinden sich im Vakuum. Dann noch so diese Temperaturstabilität, besser als plus minus 0,1 Grad zur Vermeidung vom Bildrauschen. Also das wird unfassbar konsequent auf einer gewissen Temperatur gehalten. Und wir hatten ja vorhin mal über Strombedarf gesprochen. Ne? Das sind allein 1,2 kW nur für das Kühlsystem.
Wahnsinn, ne?
1,2 kW ist eine Menge.
Boah.
Nur für die Kühlung?
Ja, nur Kühlung. Ich meine, das wird der Hauptfaktor sein, denke ich mal.
Ich meine, wir kühlen ja unsere Kameras mit einem Tech-System, also mit einem Peltier-Element. Und ich meine, ich habe bei mir jetzt beim letzten Equipment-Check drauf geguckt, das ganze Equipment komplett hat einen Stromverbrauch, eine Stromaufnahme, ich meine von 30 bis 35 Watt in etwa. Da halt nur mal 1,2 kW für eine Kühlung. Das finde ich schon beeindruckend.
Das sind auf jeden Fall Rohre, die da liegen als Kabel.
Ja, vielleicht noch mal so ein paar Nerdfakten dazu. Ne? Die Kamera ist halt so groß wie ein kleiner PKW. Also 1,65 Meter im Durchmesser. Und allein das ist ja schon heftig, was die Ingenieursleistung angeht. Auch einfach, dass es halt also immer unter 0,1 Grad bleibt. Ne? Also die Temperaturdifferenz.
Ja, aber so erreichst du halt diese hochwissenschaftlichen Daten dann, ne? Die wollen ja nicht nur tolle Bilder aufnehmen, so wie wir das jetzt gesehen haben, das erste, sondern...
Ja, aber auch bei den Bildern, ne? Das hat sich ja jetzt schon gelohnt, wenn wir gleich noch mal ein bisschen detailliert über diese Bilder sprechen, die man da so gesehen hat. Es ist nur sehr schwierig, das jetzt so in Worte zusammen zu fassen. Aber auch da wird wieder nicht mit Superlativen gegeizt. Ne? Was so die ersten Testbilder. Wenn ich mir so Testbilder von mir angucke, dann denke ich mir, oh, das sind Testbilder.
Das ist schon wirklich brutal.
Andere Welt.
Bevor wir einmal über dieses Bild sprechen, was die da veröffentlicht haben, vielleicht noch einmal ganz kurz so auf diesen Langzeitsurvey, also dieses wissenschaftliche Ziel von diesem Teleskop.
Ja, genau.
Wir hatten ja vorhin gesagt, es wird eine Zeitraffer gemacht. Aber da gibt es auch noch so zumindest so 5, 6 Fakten, die dazu eigentlich ganz interessant sind.
Mhm.
Also im Endeffekt, gut, es steht in Chile, damit beobachten die halt den Südhimmel. Geht halt jetzt technisch dann in dem Fall nicht anders, ist aber natürlich super interessant. Und da muss man sich halt vorstellen, die scannen halt alle 3 Nächte diesen kompletten sichtbaren Südhimmel bei denen. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Also alle 3 Nächte wird er einmal komplett gescannt. Das machen die über eine Dauer von 10 Jahren. Und die haben dann am Ende der Zeit um die 820, 830 Aufnahmen pro einzelnen Feld, was die dann belichtet haben. Und dann wird einem, glaube ich, bewusst, wie tief diese Aufnahmen dann irgendwann sind, wenn die den gesamten Südhimmel so abbilden. Und dann ist es halt genau das, was du vorhin sagtest, wo wir so ein bisschen durcheinander gekommen sind bei den Namen. Dann ist es dieses Legacy Survey of Space and Time. Das ist halt so dieser Zeitraffer des Universums auf Deutsch. So kann man das, glaube ich, ganz gut übersetzen. Und wenn man jetzt nochmal, also wenn man das auf diesen Forschungsschwerpunkt dann nochmal lenkt, dann ist es halt so, gut, diese Vera Rubin, die hat sich halt mit dieser dunklen Materie beschäftigt und das soll halt dann nochmal genauer untersucht werden, weil da, wie gesagt, die Wissenschaft halt vor ganz, ganz vielen Fragezeichen noch steht. Das heißt, wo treten gegebenenfalls die Gravitationslinsen auf, die man auf manchen Bildern auch vom James-Webb-Teleskop gesehen hat? Wo sind die Galaxien? Wie sind die verteilt? Und dann werden natürlich auch so veränderliche Ereignisse beobachtet.
Ja, das ist ja, sag ich mal, diese Long-Term-Sicht, ne? Ja. Also diese Langzeitsicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn man sich so jetzt diese einzelnen Bilder anschaut, die jetzt bereits da zu sehen sind, was da zwischendurch noch entdeckt wird, da müsste es ja theoretisch, wenn das jetzt so weitergeht, da wochenweise, tageweise irgendwelche neue Erkenntnisse übers Weltall zusammenkommen. Ne? Ich bin gespannt, was da über diese 10 Jahre an einzelnen Informationen noch kommt, über die man diskutieren und berichten kann und muss.
Also was definitiv entdeckt werden wird, das sind wahrscheinlich Supernovae am laufenden Band.
Und Kometen.
Ja.
Auch. Ne? Ja. All das, was, sage ich mal, schnell da ist, schnell verschwindet, ja, wird dann auf jeden Fall zumindest am Südhimmel schnell entdeckt werden.
Die haben halt auch so eine Art Alert-System. Also wenn die halt in den Aufnahmen sind und dann halt solche Dinge entdecken, ist das innerhalb von 60 Sekunden, kann das Ding Alarm schlagen. Also wenn halt irgendwo ein besonderes Ereignis stattfindet.
Mhm.
Und jetzt kann man eigentlich schon einmal auf dieses erste Bild schwenken. Weil das, ich meine, wir haben hier einen Podcast über Astrofotografie und wenn wir da natürlich so ein Bild um die Ohren gehauen bekommen, dann ist das natürlich richtig was Besonderes. Und in dieser Pressekonferenz, muss man sich jetzt vorstellen, haben die ein Bild gezeigt, was unglaublich krass aussieht. Das war aber wieder nur ein
Teilbild, ne?
Ein Teilbild, ein Ausschnitt aus diesem riesen Bild, weil ihr müsst euch das ja vorstellen, dieses Gesichtsfeld. Und diese Auflösung ist so hoch, das könnt ihr auf einem, wenn ihr das Bild einfach klein betrachten würdet, dann würdet ihr gar nicht diese Schönheit genießen können, weil ihr die einzelnen Sterne von der Auflösung her ja gar nicht sehen würdet. Und da haben die auf ihrer Seite eigentlich ein ganz cooles Tool. Also was heißt Tool, aber du kannst halt so über den Himmel fahren mit der Maus. Also das gesamte Bild in Teilbereichen und dann immer mit der Maus so drüber fahren. Und dann haben die auf dieser Pressekonferenz, dann war dieser Moment, wo die gezeigt haben, ey, wir haben auf diesem einen Teilbereich dieses Bildes, in diesem kleinen Bildabschnitt, auf unserem ersten Bild über 2000 neue Asteroiden entdeckt und haben die alle mit so kleinen blauen Kreisen markiert.
Ja, und davon 7 erdnahe sogar. Und das bei dem ersten
Teilbild. Bei dem ersten
Teilbild
was war eben
Teilbildes.
So ein Testaufnahme. Ey, das, also, na, und jetzt kann man sich, glaube ich, so nach und nach vorstellen, was da möglich sein kann in der Zeit, in den 10 Jahren.
Ja, auch um das nochmal aufzugreifen, also was die Datenmenge angeht. Ne? Also insgesamt bei 10 Stunden Belichtung, die sie jetzt da gemacht haben, waren schon über 10 Millionen Galaxien sichtbar. Und das ist halt nur ein kleiner Teil des geplanten Hintergrunds von 20 Milliarden.
Ja.
Also es ist völlig verrückt.
Das sind halt Zahlen, das kann man überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen. Also wir sind es ja gewohnt, dass man mit großen Zahlen, Lichtjahren, was auch immer um sich schmeißt. Aber das ist schon wirklich ganz großes Kino, was die da gezeigt haben.
Ja, da haben die auch mal eben schnell so eine Bildkomposition vom Trifid- und Lagunennebel. Das waren ja 678 Einzelbelichtungen und über etwa 7 Stunden mit 4 Filtern. Ne? Und allein, was man da schon sieht, oder den Virgo-Cluster, den sie da jetzt noch das, entsprechen, das ja. ist ja dieses Bild, was du vorhin meintest, ja. was so ultra krass aussieht. Ja. Na, jeder, der jetzt schon den Podcast länger hört, wird sicherlich schon mal Virgo-Cluster gehört haben. Das ist halt so eine Himmelsregion, die wir auch am Nordhimmel auch sehen können zu bestimmten Zeiten. Und wenn man da einfach mit einer normalen DSLR draufhält, mit einem normalen Teleskop, was man da schon an Galaxien, natürlich jetzt nicht so fein aufgelöst oder so, ne, aber was da an Galaxien zum Vorschein kommt, und wenn man das vergleicht mit dem Bild, was jetzt von diesem neuen Observatorium aufgenommen wurde, dann merkt man erstmal, wie schlecht Amateur-Equipment ist. Also ja, soll das jetzt nicht schmälern, aber verglichen damit, das ist einfach krank.
Das war ja nur eine Region und ja, das ist halt genau. so ein... Und wenn man sich dann wieder die Entfernung vorstellt und dass man da wirklich einzelne Galaxien, also einen riesen Haufen an Galaxien sieht.
Und da sind wir wieder bei unserer Standarddiskussion. Wir sind alles, aber mit Sicherheit nicht allein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir reden ja nicht von einzelnen Planeten, wir reden von ganzen Galaxien und Galaxienclustern. Und das auf nur so einem kleinen Bildausschnitt. Das wäre schon ziemlich egoistisch zu denken, dass wir die einzigen Viecher sind, die auf irgendwelchen Planeten rumrobben.
Ja, klar.
Also, wenn du mich fragst. Ne? Ja, natürlich. Ich bin jetzt kein UFO-Fanatiker oder sowas. Aber wie auch immer das aussehen mag. Und wenn man sich dieses Bild anguckt und dann wirklich noch der Überzeugung ist, man ist einzigartig, ey, sorry, ich weiß nicht, dann stand die Schaukel vielleicht wirklich ein bisschen nah an der Mauer.
Das kann gut sein, ja. Also, spätestens da
ja.
sollte man eigentlich, ja, kann man keinen aufzwingen, aber das ist halt schon, das sind unglaubliche Zahlen und wahnsinnig tolle Bilder. Das ist natürlich ein toller Nebeneffekt des Ganzen. Und das macht es natürlich, gerade dieses Projekt macht es natürlich für uns in der Astrofotografie auch super spannend, ne, muss man sagen. Also ich meine auch diese, du hast gerade vom Trifid-Nebel und vom Lagunennebel gesprochen. Ja, das genau. sind ja auch Objekte, die ihr mit ganz einfachem Amateur-Equipment aufnehmen könnt. Ne?
Wenn man Zugriff zum Südhimmel hat, ne?
Ja, ja, genau, genau. Die sind teilweise aber auch bei uns sichtbar.
Aber jetzt nicht so, sage ich mal, in dem Bereich, wo es sich lohnt, wirklich ernsthaft zu fotografieren. Ne?
Also was natürlich richtig gut ist, die stellen die Daten natürlich auch der breiten Masse zur Verfügung. Und da ist es natürlich schön, auch mal einfach ja, so richtig tief belichtete Aufnahmen wieder von Objekten zu haben.
Ich meine, vorhin habe ich irgendwo noch gelesen, 80 Stunden nach Aufnahme sind die eben auch öffentlich verfügbar oder aufgearbeitet verfügbar. Pi mal Daumen. Ich meine, diese Rohdaten, wenn ich das richtig sehe.
Ich glaube,
ich will mich da aber nicht festlegen.
Ich weiß nicht, wie das gemeint war, weil ich habe einmal, das können wir einmal ganz kurz.
Ah, okay. Hauptpartnerländer, USA und Chile, haben halt Vollzugriff. Europa und ESA hat voraussichtlich Zugang durch Kooperationen, zum Beispiel Frankreich, Deutschland, ESO. Und Öffentlichkeit, großer Teil der Alert-Daten sowie ausgewählte Bilder und Visualisierungen sind frei verfügbar.
Ja, also diese Alerts und diese, ja, was ich vorhin sagte, wenn irgendwas Neues entdeckt wird, da geben die, glaube ich, direkt so Ad-Hoc-Meldungen raus. Ne? Also, dass es sofort zugänglich ist. Aber so diese gesamten Kataloge und Bilder, das ist dann, glaube ich, immer nach 2 Jahren, ne? Der breiten Öffentlichkeit.
Also habe ich jetzt hier nichts zu gefunden.
Ja.
Ja, aber vielleicht wird sich das auch noch alles ändern, wer weiß.
Es ist aber auf jeden Fall Fakt, dass diese Daten in irgendeiner Art und Weise der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und da natürlich auch super viel Nutzen rausgezogen werden kann.
Also ich habe hier auch schon einen Link gefunden, wo steht die offizielle Datenplattform, aktuell noch im Aufbau, aber später eben zentraler Zugangspunkt. https://data.lsst.cloud. Da soll es dann später wohl den offiziellen Zugang geben.
Moin, hier ist Tobi aus dem Schnitt. Ja, hier hat das Sven leider wieder einen kleinen Rentnermoment und hat sicherlich vergessen, dass wir Links auch unter unseren Folgen entsprechend verlinken können für euch. Das macht es ein bisschen einfacher. Also ihr findet den Link natürlich unter unserer Folge in den Shownotes. Und ja, ich denke, Sven wird das irgendwann auch noch verstehen, dass es so eine Technik mittlerweile gibt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge. Viel Spaß weiterhin.
Was man da sehen kann, keine Ahnung. Ich schätze mal, dass sich das auch noch ändert. Und ist ja auch immer die Frage, was meinen die jetzt unter ausgewählte Bilder? Ich meine, klar werden die das erstmal den Forschern, das ist ja kein gemeinnütziges Projekt. Das war die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeit, aber eben in erster Linie steht halt die Forschung vorne. Live-Daten vom James Webb kriegst du ja auch nicht. Aber schon spannend. Also was da rauskommen wird, das war interessant.
Und das hat natürlich auch wieder eine hohe Bedeutung, einmal für die Astronomie, aber auch so ein bisschen für die Astrofotografie allgemein jetzt, sage ich mal. Ne? Es ist natürlich ein, ja, ich glaube, es ist das größte Projekt, wenn es so um die Daten geht am Himmel. Ich meine, das hätte ich gelesen, dass es wirklich vom Datenaufwand das allergrößte Projekt überhaupt ist im astronomischen Bereich. Und es wird natürlich einmal, es werden neue Objekte entdeckt werden. Das ist ja, glaube ich, absolut, das steht ja eigentlich schon so gut wie fest.
Ja.
Und es wird ja auch neue Himmelskataloge geben, worauf wir ja auch wieder irgendwann mal zugreifen könnten.
Mit Sicherheit. Also auch wir werden langfristig davon profitieren. Ja. Oder zumindest werden da Dinge entdeckt werden, die unser Interesse erwecken, wo man dann selber vielleicht mal hingucken möchte.
Ja.
Also gibt es demnächst nicht nur James-Webb-Bildervergleiche, sondern auch Vera C. Rubin.
Ja, und das stimmt. Und was ich da halt wieder so cool finde, da sieht man ja auch so Wissenschaft und das ist ja so ein bisschen wie so ein kleiner Bogenschlag zur letzten Folge von uns. Wissenschaft und also Beobachtung und allgemein wissenschaftliche Astronomie geht ja so ein bisschen Hand in Hand in dem Bereich. Ja, zumindest als ein Ergebnis kriegt man ja auch schöne Bilder daraus.
Was ich so ein bisschen schade finde, gut, das ist natürlich vielleicht der perfekten Lage in Chile da geordnet. Es wäre auch mal interessant, sowas für den nördlichen Nachthimmel zu sehen. Aber da gibt es ja nicht in dieser Größe, wie es jetzt da ist. Aber das wäre doch auch mal cool, oder?
Ich glaube, die haben halt den Standortvorteil. Zum einen vom Standort an sich und zum einen auch der Blick auf den Himmel ist im Süden, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Einfach auch aufgrund der
Spiralarme da.
Ja, Zugang zum Zentrum unserer Galaxie, ne? Ist da ja viel mehr gegeben als hier bei uns.
Ja, das schon. Aber es wäre halt auch cool, wenn es was Vergleichbares für den nördlichen Himmel gäbe. Ne?
Absolut,
also aus Nerdsicht. Macht natürlich aus Geldgeber sich überhaupt keinen Sinn. Und in welche Richtung ist überhaupt noch mal der Urknall?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Gibt es da eine Richtung? Weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Irgendwo in irgendeine Richtung muss ja herkommen.
Spannendes Thema.
Weiß ich nicht. Aber wir driften noch ab.
Ja, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen...
Vielleicht sollten wir jetzt aber auch langsam mal hier unsere... Buttermilch, Mandarine trinken und den Bubble halten.
Ich habe noch so ein paar Fun Facts, aber
ja,
so ein, zwei, was ich jetzt im Nachhinein noch gelesen und auch auf Videos gesehen habe. Also einmal die Fertigung der Spiegel, die sind aus Monolith, aus dem Material Monolith gefertigt.
Woher kenne ich Monolith?
Irgendwie
klingelt das.
Wo ich Monolith gelesen habe, habe ich erst an Superman gedacht, aber das ist ja...
Das ist Kryptonit.
Kryptonit.
Und ich habe am Monolith gedacht, auch wenn das jetzt völlig falsch ist, wahrscheinlich völlig falsch, so wenn Blitze in der Wüste einschlagen, hatte das nicht was mit Monolithen zu tun?
Entsteht dann so ein Gestein
Monolith? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Gibt es denn auch Stereolith eigentlich?
Nein, aber ich meine wirklich, dass irgendwas entsteht doch, wenn ein Blitz in Sand reinhaut... Durch die Hitze, aber Monolith, jetzt verdammte Axt, jetzt muss ich da doch nochmal das Feldfax orakeln.
Ja, komm.
Dann machen wir es doch komplett. Sorry, falls das jetzt so rüberkommt, als seien wir dumm. Es könnte so sein. Schreibt mal Monolith mit TH, ja, ne? So, Feldfax ist raus, ich warte auf Rückantwort. Ja, jetzt müsste man jemanden haben, der Steine studiert hat, ne? Die Stonehenge-Steine sind teilweise monolithisch. Also Entstehung, Erosion, Wind, Wasser und Eis tragen über Jahrmillionen weichere Gesteinsschichten ab. Der härtere Kern bleibt stehen, zum Beispiel ein Granitstück. Ein natürlicher Monolith ist ein großer Felsblock oder eine freistehende Felsformation, die aus einem Gesteinsmaterial besteht. Meist Granit, Basalt oder Sandstein. Sandstein heißt nicht das Sandstein, Elbe-Sandsteingebirge da? Ist das nicht irgendwann dann ein... Monolithgebirge?
Weiß ich nicht, Sven.
Mann, was ist denn hier los?
Nein, aber das Einzige, also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass der Hauptspiegel, also der Primärspiegel und der Tertiärspiegel, die sind aus einem Monolith gefertigt. Und das ist halt weltweit einzigartig, dass das einem Stück ist. Das ist aus einem Stück gefertigt.
Ja, aber wo haben die so einen riesen Brocken her?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Es gibt da so ein Siegel, sowas wie... Tierwohl für Spiegel?
Wahrscheinlich, ja. Steinwohl. Das fand ich halt, es ist halt irgendwie lustig. Oder es ist kein Fun-Fact, aber ich finde es halt nochmal irgendwie interessant zu wissen.
Okay, also ich muss jetzt an einer Sache aufräumen. Mein ADHS-Hirn hat das nicht gelassen. Wenn ein Blitz in Sand einschlägt, entsteht kein klassischer Monolith, aber es entsteht möglicherweise ein Fulgurit. Fulgurit ist ein blitzgeschmolzener Glasröhrenkörper, der entsteht, wenn ein Blitz mit extrem hoher Temperatur bis zu 30.000 Grad in sandigen Boden oder Quarz einschlägt. Extreme Hitze schmilzt Quarz und andere Minerale. Ab 1700 Grad beginnt Quarz zu schmelzen. Okay, ich glaube, wir haben genug Steine.
Ja, danke.
Sorry.
Dafür bitte irgendeinen Stein-Podcast kontaktieren.
Vielleicht von Steine 24.
Aber das fand ich interessant, dass die wirklich aus einem Stück gefertigt sind. Das scheint auch das erste Mal bisher passiert zu sein, dass eine solche Fertigungsweise genutzt wurde.
Wenn das nicht aus einem Stück ist, wie machen die das dann? Wird das zusammengeklebt und poliert, bis du keine Ritze mehr siehst? Oder baut man einfach nur so kleine Spiegel? Dann werden ja alle aus einem Stück, auch wenn du so kleiner hast.
Wir gehen weiter zum nächsten
Punkt. Okay. Das lässt mir keine Ruhe.
Was ich lustig fand, wir hatten ja den einen Abend nochmal drüber gesprochen und haben uns über dieses wunderschön türkisgrüne Design des Teleskops erfreut.
Ja, was aussieht wie ein Nicer Dicer, ja. Wie so ein Rettichhobel.
Genau. Das sieht aus wie der Nicer Dicer in der Originalfarbe. Weißt du, was ich aber lustig fand? In der Pressekonferenz hatten alle, auch die Männer, ihre Fingernägel in der Farbe lackiert und die Frauen hatten auch so Tücher um. Das fand ich irgendwie lustig.
Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Und verstörend auch.
Nee, das fand ich lustig. Ich fand's gut. Und Okay. Was ich noch ganz interessant fand, ist, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich hatte ja vorhin über dieses Tool gesprochen auf der Website, dass man so durch die Bilder so ein bisschen wandern kann, ne, weil sie einfach viel zu groß sind.
Moment, nochmal zurück zu Nägeln. Fußnägel auch?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen.
Okay.
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Okay,
oder wärst du dann wieder drin im Thema?
Nee, ich finde das nur Drecksack. Egal.
Ja, okay.
Irgendwie funktioniert mein Gehirn heute anders.
Ja, ist ja kein Problem. Aber was ich halt echt beeindruckend finde, die haben so eine, von der Auflösung her nochmal gesagt, wenn man das Bild sich auf einmal angucken möchte, dann bräuchte man halt 400 HD-Bildschirme, um das wirklich abzubilden von der Auflösung. Das ist halt schon crazy.
Ja, schon viel, ne?
Und darüber.
Wie viele HD-Bildschirme hast du zu Hause?
HD gar nicht mehr.
Nee, ne? Also brauchst du schon mal vier weniger,
ja,
pro Ding.
Genau.
Also wir können das jetzt auch wieder entgegenrechnen.
Ja, okay. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ja, ich glaube, also man kann ja noch so einen kleinen Ausblick geben. Also ich habe noch so ein paar Daten. Im Endeffekt ist es gerade, dass es in so einer Art, also es nennt sich, glaube ich, Kommissionierphase, wo das jetzt gerade läuft. Also die haben halt noch so ein paar Dinge zu tun. Ne? Die haben jetzt halt schon mal ein so ein Ding rausgehauen, aber der wissenschaftliche Betrieb soll jetzt Ende dieses Jahres beginnen. Also dass
dann, bis dahin wird getestet oder was?
Ja, genau. Okay. Bis dahin wird alles eingestellt, zumindest habe ich so verstanden. Sprich, die ersten öffentlichen Datensätze wird es so 2026, 2027 geben. Ich gehe aber ganz, ganz stark davon aus, um das Interesse weiter hochzuhalten, dass die ähnlich wie beim James Webb einfach regelmäßig so ein Kracherbild raushauen.
Mit Sicherheit.
Da gehe ich ganz stark von
aus.
Wird
jetzt auch zum einen, wird die Masse das wollen,
ja.
Die Medien und am Ende vermutlich auch die Geldgeber. Ne? Also wenn ich jetzt Milliarden von Euro irgendwo investiere oder Millionen von Euro, dann wäre das schon ganz cool, wenn ich ab und zu mein Ergebnis sehe.
Was ja auch hierbei ganz gut ist und das vermuten auch ganz viele, also wenn man jetzt Berichte liest oder irgendwas sich dazu anschaut, dann gehen die meisten davon aus, dass es natürlich auch über diese 10 Jahre noch verwendet wird. Es ist ja jetzt auch anders als ein Weltraumteleskop, es steht bei uns auf der Erde. Und es kann halt gewartet werden. Und also ich denke auch mal, dass es über die 10 Jahre hinaus auf jeden Fall weiter verwendet wird. Das heißt, es ist jetzt kein endliches Projekt vielleicht schon, aber das Teleskop wird ja weiter verwendet. Und ich glaube, dass damit schon auch ziemliche Durchbrüche entstehen könnten in den kommenden Jahren. Also wenn man sich so das Projekt mal nochmal in Ruhe auf der Seite ansieht, was die so vorhaben und was damit alles beobachtet werden kann, wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, dann kann das, glaube ich, echt noch mal für den einen oder anderen Durchbruch sorgen, auch für Astrofotografen.
Ich bin einfach gespannt, was da noch kommt und was man noch mehr an technischen Details erfährt. Ne? Werden jetzt zum Beispiel auch viele nutzen ja von den großen Teleskopen irgendwelche Laser für künstliche Sterne, um die Atmosphäre auszugleichen. Wie genau das jetzt funktioniert, das kann ich zum einen nicht erklären. Zum anderen ist das wahrscheinlich auch hochkomplex. Aber grundsätzlich gibt es diese Verfahren und da konnte ich jetzt halt gar nichts drüber finden, ob die auch sowas in der Art nutzen. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht.
Es ist, also ich finde es auf jeden Fall mega interessant, das ganze Projekt. Und wenn man jetzt sich jetzt nochmal so ein bisschen damit beschäftigt hat, was wir auch schon mal gesagt haben, ne, wir beschäftigen uns mit Themen ja viel intensiver, als wie wir es sonst tun würden. Das ist schon echt ein cooles Teil, muss man sagen. Weil man auch irgendwie so nah in Anführungsstrichen an dieser Technik ist. Ne?
Trotzdem frage ich mich, wer auf die Idee kam, das wie ein Nicer Dicer aussehen zu lassen. Also ja, über die Farbgebung. Wenn ich sowas Cooles habe, dann kann es doch eigentlich nur schwarz sein, oder? Oder ja. Carbon.
Ja, vielleicht war es ihre Lieblings...
Grau.
Ja, vielleicht war es ihre Lieblingsfarbe. Ich weiß nicht, was es für einen Grund hat mit der Farbe. Keine Ahnung.
Es hat ja wahrscheinlich keinen Einfluss drauf, die werden es ja genau gemacht haben, aber viele schwärzen ihren Tubus, um Reflexion zu verhindern, und die machen das Ding mintgrün.
Ja, keine Ahnung.
Also ich weiß nicht. Also abgesehen davon, dass ich die Farbe komplett kotzhässlich finde, wenn ich jetzt Geldgeber wäre und so, oh, hier ist so 200, 300 Millionen, butter mal da rein, dann würde ich aber nicht erwarten, dass das Ding wie Nicer Dicer aussieht. Und wenn Sie jetzt anrufen und gleich bestellen, dann fragen Sie auch unsere Verkaufsberater nur in den nächsten 3 Minuten. Ey, sorry, das ist aber auch wieder mein Spazieren, was da reinkommt.
Ja, aber ich weiß nicht, was es für einen Grund hat mit der Farbe. Vielleicht findet man das ja irgendwie noch. Aber einer von euch weiß es, ich weiß es nicht.
Ich musste mich im Discord schon kaputt lachen, wo du das Bild davon hast. Und ich habe dann einfach den Nicer Dicer gepostet, weil mich das so daran erinnert hat, ne, wo sie den Rettich reingeschoben haben.
Wir verlinken beide Bilder nochmal drunter.
Ja, weiß ich nicht.
Doch, kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, hast du noch was? Ich glaube, soll's groben...
Ich glaube, ich habe mal einen guten Spagat von Vera C. Rubin Richtung Vera am Mittag.
Richtung Nicer Dicer.
Und jetzt sind wir beim Nicer Dicer.
Ich glaube, es war wieder alles dabei, oder?
Bevor wir jetzt bei Autopolitur landen, sollten wir das Ding beenden, oder?
Ja, ich auch gesagt.
Spannendes Thema. Ja, aber diesmal eine andere Folge.
Ja, bei bestem Wetter, angenehmen Temperaturen.
Jetzt ist gerade angenehm.
Also so kann man einen Tag ausklingen lassen. Vor allem natürlich gemeinsam mit euch. Das ist das Allerwichtigste dabei. Okay, Sven guckt mich hier schon böse an, ich glaube.
Nee, böse nicht. Ein bisschen verwundert.
Wir sollten das hier jetzt beenden. Ja, lieben Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Reinabonnieren und Reinhören.
Genau. Teilt fleißig, beschäftigt euch mit dem Thema.
Lasst uns wissen, was euch beschäftigt. Solange es astronomisch ist, ich glaube, für Off-Topic sorge ich selber genug. Von Fulgurit über Monolith. Wie sagt man bei Löwenzahn? Abschalten.
Abschalten. Ja, Leute, macht's gut. Ihr merkt, nach müd kommt blöd.
Und nach blöd komme ich.
Habt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und wir sind ja bald schon bei einer ganz besonderen Folge.
Ja, da wird es tatsächlich nochmal gut. Im Gegensatz zu unserem Trash-Talk hier. Reden wir dann mit Menschen mit richtig Ahnung.
Mit richtig Ahnung. Und ich meinte jetzt gerade auch noch eine andere Folge.
Ach so.
Die Mitte Juli erscheint.
Mitte Juli.
Und zwar genau am 23.
Ah. Nee.
23. Juli.
Ach so, ja.
2024 hat das alles begonnen.
Stimmt. Ist das echt schon so lange her? Ja. Ein Jahr?
Ja. Also Staffel 2 kommt bald. Clear Skies euch.